Es ist Mittwoch, der 5. Juli 2023 und die letzte Folge ist erst wenige Tage her, aber ich hatte so Bock auf Schotterwege-Podcast.
Das gibt's gar nicht, Leute. Ey, ihr könnt ja jetzt mal raten, was könnte es wohl für ein Thema geben, dass Julian richtig Bock auf Schotterwege hat?
Bundeshaushalt 2024.
Yeah. Ja, wir wurden krass getriggert. Die letzten 24 Stunden mussten unbedingt aufnehmen und werden das auch direkt raushauen, ganz außerhalb unseres normalen anderthalbjährigen Rhythmuses, weil es uns wirklich dolle beschäftigt hat. Es dauert ein bisschen, bis wir warm werden und wirklich zum Punkt kommen, bis Julian richtig Emotionen zeigt. Und ja, ist uns ein wichtiges Thema. Ganz zum Schluss geht es sogar noch mal ganz kurz um Fahrräder, damit ich auch noch was zu sagen habe. Ja.
Aber vorher ums Elterngeld und um Neiddebatten.
Genau. Einfach mal rein gehört war. Es ist Mittwoch, 20.41 Uhr, meine absolute Schlafenszeit. Normalerweise müsste ich jetzt ins Bett gehen, aber uns brennt ein Thema so sehr, es fackelt uns ab quasi. Wir haben so viel drüber diskutiert heute, dass Julian von sich aus gesagt hat, wir müssen mal die Mikrofone anschalten.
Ja, dabei wollte ich eigentlich jetzt einen IKEA-Schrank aufbauen.
Genau, und mitten im Prozess aufgehört,
weil ich so viele Gedanken dazu hatte, die jetzt hier völlig unkontrolliert ihren Weg ins Mikrofon finden. Und ich weiß jetzt schon, dass es eigentlich keine gute Idee ist, so halb vorbereitet mit gefährlichem Halbwissen irgendwas in die Öffentlichkeit zu blasen.
Na, gefährliches Halbwissen nicht. Du beschäftigst dich ja jetzt seit 24 Stunden damit.
Naja, in den freien Zwischenminuten.
Ja, du hast auch gearbeitet, ja. Aber es ist ja, wenn einen irgendwas so beschäftigt, irgendwie muss man ja den Triggerpunkt dann auch mal bearbeiten.
Das ja, man muss dazu sagen, je nachdem, wer den Podcast wann hört, es ist ja der 5. Juli heute und Dinge können sich ja auch schnell ändern. 5. Juli 2023.
Genau.
Heute hat das Kabinett den Bundeshaushalt 2024 beschlossen und wir dachten schon, bevor dieser Special-Diskussion gleich, das wäre doch ein interessantes Thema, mal zu verstehen, wie setzt sich so ein Bundeshaushalt zusammen etc., wofür wird eigentlich Geld ausgegeben? Und ich würde einfach ganz neutral damit mal starten.
Ja, bitte, tragen Sie vor.
Ja, vielleicht kannst du so ein bisschen so...
Wahrscheinlich stellst du mir ein paar Fragen und ich muss dann sagen, was ich denke, wie viel ausgegeben wird. Eieiei, da kann ich ja wieder nur schlecht dastehen.
Also, so soll es nicht sein. Der Bundeshaushalt 2024 hat ein Größenvolumen von 446 Milliarden Euro. Diese 446 Milliarden Euro sind Einnahmen des Staates von arbeitenden Menschen bzw. von Steuergeldern. Diese 446 Milliarden werden oder sind im Vergleich zum Vorjahr um minus 31 Milliarden niedriger. Wir haben einen FDP-Finanzminister, Christian Lindner, der mit seiner Partei auch sehr darauf drängt, dass du keine neuen Schulden aufnimmst, sondern mit dem bestehenden Geld, das dir die Bürger beitragen in diesen Haushalt, wirtschaften musst und nicht die Bürger mit weiteren Kreditaufnahmen in Form von Anleihen und Zinsbelastungen weiter belastest.
Aber die, Entschuldigung, falls ich es jetzt überhört habe, was stehen da für Schulden dagegen?
Schulden? Wie meinst du denn das?
Naja, die Bundesrepublik hat ja Schulden.
Die Bundesrepublik hat Schulden, aber die Bundesrepublik denkt nicht in der Bilanz.
Sie denkt immer nur aber ich denke in der Bilanz.
Ja, genau. Die Bundesrepublik denkt immer nur in Einnahmen und Ausgaben. Und die Schulden reflektiert sie in Form von einer Zinslast im Bundeshaushalt. Also es gibt eine schöne Seite bundeshaushalt.de, das ist sehr transparent gemacht. Leider haben wir jetzt heute noch nicht die 2024er Zahlen, sondern nur 2023. Aber da würdest du dann sehen, wenn man diese 490 Milliarden oder was es war im Vorjahr aufklappt, würdest du sehen, dass ein Posten dabei die Bundesschuld ist. Und das sind, lass mich gucken, 42 Milliarden für 2023. Das sind immerhin 9% des gesamten verfügbaren Bundeshaushalts.
Und sind das jetzt die Schulden, die abbezahlt werden, oder sind das zusätzliche Schulden?
Nein, das sind Zinsen, die du auf deine Fremdmittel zahlen musst. Angenommen, du hast einen Kredit von, schlechtes Beispiel.
100.000, da kann man einfach rechnen.
Genau. Das heißt jetzt, angenommen, du würdest 2% pro Jahr drauf zahlen, dann hättest du 2.000 Euro Zinslast, mal ganz einfach ohne Tilgung und so weiter. Und diese 2.000 Euro, was du eben bezahlst, dafür, dass du dir das Geld leihst, das kommt in den Bundeshaushalt als Ausgabe und reduziert deine verfügbaren Mittel an die Ministerien.
Genau, aber wo geht das hin? Diese 4%?
Na, an die Leute, die die Anleihe halten.
Die Bundesanleihe.
Ja, klar.
Ja, genau. Nee, aber ich will ja jetzt wissen,
die dir das Geld gegeben
wie
haben.
Die Schulden abbezahlt werden sollen.
Ja, durch Tilgung.
Naja, aber da muss ja was vom Bundeshaushalt weggenommen werden.
Richtig.
Genau das wollte ich jetzt wissen, wie viel davon Schuldentilgung ist. Aber das hast du vielleicht gar nicht mit.
Ach so, das habe ich jetzt vielleicht, siehst du, das ist jetzt eine habe ich jetzt einfach mal so schnell geschlussfolgert, dass es jetzt nicht die, ob inwiefern die 42 Milliarden, inwiefern da Zinslast und Tilgungsersatz enthalten ist, weiß ich jetzt gar nicht.
Aber weil es müssten doch jetzt gerade letztes Jahr hier mit den ganzen Rüstungsausgaben und Ukraine-Hilfe und so eigentlich noch mehr Schulden dazugekommen sein.
Nein, das ist Sondervermögen, das wird vom Bundeshaushalt ausgeklammert. Deswegen die ganze Diskussion. Das Ganze eine Luftnummer. Also sagst, ja, ich will eigentlich nur das ausgeben, was mir die Bürger zahlen, aber dann machst du die Klammer Sondervermögen. Und
Sondervermögen ist zusätzliche Schulden.
Richtig.
Aha. Genau, und die wollen sie ja, so habe ich das jetzt verstanden, die wollen sie ja jetzt, die müssen ja wieder abbezahlt werden oder kleiner werden, der Schuldenberg. Und da muss jetzt eingespart werden. Oder ist der Bundeshaushalt zu klein, dass eingespart werden muss? Jetzt muss ja eingespart werden, da wollen wir ja drüber reden, wo jetzt gespart wird.
Ja, es geht erstmal darum, dass du nur 446 Einnahmen hast und jetzt nur 446 Ausgaben haben darfst.
Okay, weil ich dachte nur, es kommt noch dazu, dass ja jetzt auch noch
gezählt
werden muss.
Ach so, nö. Also weiß ich nicht, müsste ich jetzt, keine Ahnung.
Okay, ist jetzt auch mal egal, es geht darum, dass ja irgendwie eingespart werden muss.
Und genau.
Wir wollen ja drüber reden.
Musst du gucken, welche Posten die Bundesschuld enthält. Kann man vielleicht jetzt auch rausschneiden aus dem Podcast? Weiß ich nicht. Keine
Ist doch egal, du musst ja. Ich finde das auch schön, wenn du nicht alles weißt. Du musst dich ja auch vorbereiten. Aber das Ding ist, dass ich ja noch weniger weiß wie du.
Ja, aber du suggerierst immer, als würde ich alles wissen. Das tue
ich
halt überhaupt
weil du
nicht.
Das kannst du wirklich gut. Also ich versuche das ja gar nicht erst. Ich versuche das gar nicht erst, weil das geht nach hinten los. Ich weiß halt nicht alles und noch lange nicht alles, außer wir reden über Fahrräder. Da kann ich vielleicht ein bisschen mit Wissen glänzen.
Ja, dann reden wir über Fahrräder.
Nee, wir reden jetzt über das, was wir uns was uns so triggert, den ganzen Tag schon.
Genau, von diesen 446 Milliarden, ich glaube, die meisten sind auch jetzt schon eingeschlafen oder haben abgeschalten.
Wir müssen eine fetzige Überschrift uns überlegen, damit die Leute dahin spulen können. Es geht gleich los.
Ja. Also 2024, das größte Ministerium bekommt?
Das größte, warte hier, Renten.
Ja, genau, hier? Arbeit und Soziales heißt das.
Arbeit und Soziales. Der Rentner.
Der Rentner und die Grundsicherung kriegen 172 Milliarden.
Ja, und Grundsicherung, nochmal, um es nochmal einzuordnen, ist irgendwie alles, was so, sind es auch hier die Arbeitslosengelder und Hartz.
Da fällt das alles rein, ja.
Also alles, was ausbezahlt wird an Hilfen für alle. Ausgeschlossen Familien und Kinder.
Richtig, man kann das dann nochmal runterbrechen. Müsste ich jetzt gucken. Es gibt dann, zumindest vom letzten Jahr sieht man das noch schön, waren es 121 Milliarden. Nur für die Rentenversicherung und Grundsicher im Alter und bei Erwerbsminderung, so heißt das offiziell. Und davon sind dann enthalten Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung, sind 43 Milliarden. Zusätzlicher Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung sind nochmal 30 Milliarden. Beitragszahlungen für Kindererziehungsarbeiten an die allgemeine Rentenversicherung, 17 Milliarden. Und so weiter. Es ist sehr viel Rentenversicherung. Erstattung des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind 9 Milliarden. Also du siehst schon mal, die Grundsicherung selber scheint wohl wirklich nur ein kleiner, also immer noch ein großer Teil, aber das, was dir das Genick bricht im Bundeshaushalt, sind Rentner.
Aber das ist ja, das gibt ja dieses Umlageverfahren, haben wir ja viel drüber gesprochen in den Anfangspodcasts und so. Ist denn das so, dass man das dann auch genau rausrechnen kann? Also wie viel, na gut, Steuereinnahmen kommen ja alle aus Arbeitenden, die dann umgelegt werden auf die Rentner.
Fast, ja.
Naja, und die ganzen anderen Ausgaben. Also das sind ja, also alle Einnahmen, also Steuereinnahmen sind ja alles. Also alle Einnahmen sind ja Steuereinnahmen.
Ja, deine Oma musste aber auch Steuern zahlen zum Beispiel.
Naja, aber da wird nur, aber von den ganzen Steuereinnahmen von 100% geht halt ein Teil, jetzt wenn du sagst, das ist ja fast ein Viertel, 172 oder was Milliarden vom Ganzen, geht an die Grundsicherung und die Rentner.
Ja.
Genau.
So ist das.
Und wenn halt die Steuerzahler immer weniger verdienen, weil sie nicht mehr so viel arbeiten können oder wollen oder dürfen oder wie auch immer, dann werden die Steuereinnahmen geringer und die Rentner kriegen aber, müssen ja trotzdem weiterhin so viel kriegen und deswegen muss an anderen Ecken gespart werden.
Genau, also du kannst bei dem Punkt mit was denn Generationenvertrag, also hast du nicht, du hast einen Generationenvertrag, hast du eigentlich nicht, das ist so in der Form, das ist kein Vertrag, das ist einfach nur ein Wording, aber es gibt das dieses Umlageverfahren oder dieses Verfahren, wo du halt sagst, die arbeitende Bevölkerung bezahlt die Nicht-Arbeitende, die davor die Nicht-Arbeitende bezahlt hast. Er hat völlig fein. Und dementsprechend hast du auch beim Thema Grundsicherung, du kannst ja nicht den Leuten ihr soziales Netz wegnehmen. Da hast du einfach wenig Spielraum.
Ja.
Und lange Rede, kurzer Sinn, je kräftiger die arbeitende Bevölkerung ist, desto schöner ist es für den gesamten Bundeshaushalt, für die Rentner, für die Grundsicherung, die Sozialschwachen. Also die arbeitende Bevölkerung, auch Gutverdiener, tragen massiv zum Bundeshaushalt bei. Das wird immer ein bisschen unterschätzt, weil wir haben ja eine Steuerprogression, das heißt, Gutverdienende zahlen auch viel Steuern. Und der Großteil der Steuern wird von einem relativ kleinen Anteil der Bevölkerung gezahlt. Vergessen auch viele bei solchen Umverteilungsdiskussionen, die manchmal stattfinden.
Ja, diese mit diesen 2 und diesen 5% der Topverdiener, die werden ja eigentlich immer nur genannt, wenn es darum geht, dass die mehr bezahlen sollen.
Ja, aber dass die 30-40% der Steuerlast tragen, des Bundeshaushalts, sagen halt auch weniger. Also es ist immer, muss man schon ein bisschen differenziert betrachten, das Ganze. Auf jeden Fall, man kriegt mal so ein Gefühl, Großteil, ja, Arbeitssoziales, Rentenversicherung, kleinere Teil tatsächlich die Grundsicherung. Und jetzt interessant, weil dieses Thema so schön hochkocht und das beschäftigt mich tatsächlich sehr aus vielen Perspektiven. Wo ist es denn? So klein, man findet es gar nicht. Und zwar Familie, Senioren, Frauen, Jugend. Hatten 2023
alle Minderheiten zusammengefasst.
Ja, Familie, Senioren, Frauen, Jugend hatten 2023 zur Verfügung 13,569 Milliarden Euro. Dieses Jahr heftige Einsparungen 13,351 Milliarden. Also eigentlich das gleiche Niveau.
Ja.
So. Wenn man sich die 13,5 oder 13,3, wir können sie nur fürs letzte Jahr machen, Stand heute. Wenn man sich das mal anguckt, wo fließt dann hier das Geld hin? Dann sieht man, dass 8,28 Milliarden davon, das sind 1,74% am gesamten Bundeshaushalt 2023, für das Elterngeld ausgehen. Und beim Elterngeld sind gerade die Emotionen komplett explodiert, weil die grüne Familienministerin jetzt gesagt hat und Christian Lindner zu ihr, hey, du musst sparen. Und dann hat sie gesagt, na komm, dann sparen wir doch beim Elterngeld, also an der Zukunft unserer Bevölkerung und streichen die Einkommensgrenze bei Elterngeld. Bei Elterngeld muss man dazu sagen, Elterngeld für die sich noch nie damit beschäftigt haben, heißt, du kriegst ein oder ihr bekommt ein Kind oder adoptiert ein Kind und geht in Freistellung vom Angestelltenverhältnis oder von der Selbstständigkeit und bekommt dann ein Elterngeld, also einen Zuschuss vom Staat von maximal je nach Einkommen 1.800 Euro pro Monat für 14 Monate, mal ganz einfach gesprochen.
Weißt du eigentlich, seit wann der Beitrag nicht mehr erhöht wurde?
Auch sehr lange. Also eigentlich ist die Kaufkraft von den 1.800 Euro Maximum stark gesunken.
Ja, seit 2007.
Okay.
Also da war ja schon einiges auch an Inflation dazwischen und so. Also ja. Die 1.800 Euro sind schon...
sind nicht mehr 1.800
Euro. Und das ist der Höchstsatz. Das heißt, das wird ja berechnet nach Einkommen. Und ich glaube, es sind 65% vom Einkommen kriegt man Elterngeld. Maximal 1.800 Euro.
Ja.
Genau. Und die Maximalgrenze war bis jetzt, also dass man überhaupt Elterngeld bekommt, bei 300.000 Euro jährlich pro Paar.
Pro Paar, genau.
Also, zu versteuerndes Einkommen.
Genau. Also ein gemeinsam veranlagtes Einkommen von 300.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, nicht zu verwechseln mit dem Bruttoeinkommen, das liegt immer leicht höher. Aber nicht viel in der Regel. Kommt ganz drauf an. Aber so Pi mal Daumen. Also schon ganz schön viel Holz, ist auch aus einer sozialen Perspektive nachvollziehbar, dass man sagt, okay, jemand, der so viel zur Verfügung hat, der könnte vielleicht auf Zulagen vom Staat verzichten können. So, und jetzt hat, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe, hat man gesagt, okay, irgendwo muss ja Geld her, naja, dann machen wir einfach die Einkommensgrenze vom gemeinsam veranlagten Einkommen nicht mehr bei 300.000, sondern auf 150.000, also ganz schön
die Hälfte.
Ganz schön die Hälfte. Und das ist natürlich, und das ging natürlich dann viral und es wurden auch schon Petitionen unterzeichnet.
Ich glaube 300.000 Unterschriften an 2 Tagen.
Ja. Genau, und bevor wir jetzt in irgendwelche Neiddebatten und Pseudo-Klassenkampf-Geschwätze hier abtauchen, warum ist das jetzt problematisch? Weil du natürlich... ist immer so lustig, also wir leben ja gerade in einer Zeit, wo sich wirklich jeder irgendeine Pride-Flagge aufs Unternehmenslogo pinselt oder selber sagt, er ist für Gleichberechtigung etc. Befeuert aber mit so einem Gesetz, unabhängig von irgendwelchen Einkommensgrenzen, wie gesagt, eine enorme Ungleichgerechtigkeit, weil du zum Beispiel auch Frauen in eine finanzielle Abhängigkeit von Männern bringst und dass so ein Beschluss heute gefasst wird, ist aus einer Sozial- oder Gleichberechtigungsperspektive, finde ich hoch fragwürdig und unabhängig von irgendwelchen, wer verdient wie viel, zeigst du Familien und wir haben jetzt auch fest, wir haben es am Anfang versucht ein bisschen einzuordnen, zeigst du Familien oder Familien, die sich denken, jetzt Kinder zu bekommen, einfach einen Mittelfinger, weil du sagst, du kürzt, unabhängig wie viel du verdienst, du kürzt einfach Leistungen dafür. Und das sind Kleinstbeträge für den Staat und die Frage ist halt wirklich, fängst du den bei Familien an? Jetzt sagen alle, ja, aber die verdienen doch so viel. Mir geht's gar nicht ums Verdienen, sondern warum setze ich hier überhaupt den Rotstift an? Beziehungsweise warum kann ich nicht jedem dieses Einkommen und ein positives Signal setzen, hey bitte mach doch Kinder und bildet eine Gesellschaft mit vielen Kindern, die dann auch wieder die starke Renten, wenn ich es jetzt finanziell argumentiere, die hohen Rentenausgaben etc. tragen. Ist schon sehr, sehr schwierig, aber ich rede mich jetzt wahrscheinlich um Kopf und Kragen.
Nö, ich sage alles richtig. Ich finde es halt einfach so krass, so als Frau gesprochen jetzt. Und da geht es ja auch immer um Gleichberechtigung. Und also man sagen ja die Frauen meistens, dass die, oder ist ja auch richtig, sind ja einfach noch benachteiligt, wenn es auch um Durchschnittslöhne und so weiter geht. Und mit Kinderkriegen sowieso, weil das ist ja nun mal so, dass die Frau zu Hause bleiben muss, zumindest am Anfang. Und ja, gut, da kann ich immer noch ein Lied von singen mit der Selbstständigkeit. Das kommt ja noch dazu. Ist ja noch viel schwieriger. Also es wird einem schon echt nicht schwer gemacht, nicht leicht gemacht. Und wenn du dann auch noch, ich sage mal, ganz provokativ Karriere machen willst, also du willst ja auch irgendwie gerade hier so Akademiker, Absolventen, die studiert haben, die brauchen ein bisschen länger, bis die überhaupt Kinder kriegen, weil sie halt ihre ganzen Karriere dadurch ziehen wollen. Und dann wollen die ja nicht plötzlich auf Null gesetzt werden und abhängig von ihrem Mann sein. Und dann zusätzlich ist der dann ja auch nicht da. Das finde ich ja noch das Krasseste. Also du bist dann halt kriegst dann das Kind bis zu Hause und bist alleine, weil der Mann muss ja arbeiten gehen, weil du sonst ja, also kommt drauf an, wo du lebst, aber ich sage mal, irgendwie so in der Großstadt, München, Hamburg, Berlin, keine Ahnung, Köln, kostet ja auch der Lebensunterhalt eine Menge. Also da kann man einfach nicht zu Hause die Elternzeit teilen, was ja so wichtig wäre, wenn wir jetzt von Gleichstellung, Gleichberechtigung, was du gerade geredet hast, sprechen, weil eigentlich wollen wir ja dahin kommen, dass Männer ja genauso verantwortlich sind für die Kinder wie die Frauen und sich ja auch genauso kümmern wollen. Also so der emanzipierte, moderne Mann, der will ja auch wahrscheinlich gerne, also nicht alle, aber kann ich mir vorstellen, was ja auch schön wäre, einfach auch teilhaben an der Erziehung und nimmt das auch gerne in Kauf, gerade wenn wir jetzt von denen reden, die da halt die Besserverdiener sind, obwohl man das auch mal durchrechnen muss, das ist jetzt auch nicht irgendwie, die sind jetzt auf keinen Fall Topverdiener und reich, wenn die, wenn man zusammen das Einkommen von 150.000 hat.
Ja, da würde ich wahrscheinlich widersprechen, also sie sind sehr Gutverdiener, also sie sind zu dem, gehören zu einem Top-Prozentsatz der Gesellschaft, der so viel verdient. Aber ja, ich finde absolut, du musst für Verständnis werben, auch auf der anderen Seite, dass wenn du in einer Großstadt lebst als Familie, wo du extrem hohe Mietkosten hast, kleine Wohnungen, wenn du ein Kind hast, brauchst du eine größere Wohnung. Ach, ist eigentlich Quatsch. Also am Ende wird das alles irgendwie aufgehen. Die Leute werden auch mit nur, in Anführungszeichen, und schlagen wieder Leute die Hände vors Gesicht, mit nur 75.000 Euro gemeinsames zu versteuerndes Einkommen, das schaffen, ohne Probleme, steht völlig außer Zweifel. Die Frage ist aber, weil es gibt genug junge Paare in Großstädten, für die Kinderkriegen einfach nicht zur Diskussion steht und obwohl sie beide gut verdienen, weil es ein finanzieller Aspekt ist. Und jetzt als Staat hinzugehen und sagen, ich erschwere euch das jetzt nochmal und cut euch einfach das gemeinsame Einkommen einfach nochmal durch zwei, ist einfach so schwachsinnig wegen so kleinen Bundeshaushaltszahlen, die einfach dieser Aufregung, das steht in keinem Verhältnis. Und das macht mich irgendwie sehr betroffen. Und dass Familie oder Familienplanung, wir reden ja, die Bundesregierung hat dann irgendwie von 60.000 Familien gesprochen, ist doch Quatsch. Also sie hatte die Daten ja gar nicht, sie weiß doch gar nicht, wer ein Paar ist und wer nicht, beziehungsweise wer gemeinsam veranlagt ist und wer nicht. Also du musst ja, beziehungsweise welches Paar hat denn auch noch vor, ein Kind zu kriegen. Und das sind deutlich mehr Paare. Also ich glaube, die Süddeutsche oder sowas hat von knapp 500.000 Paaren gesprochen. Das ist, ich verstehe es einfach nicht, warum man so destruktiv mit Anreizen zur Familienplanung umgehen kann. In 2023. Und der zweite Punkt, der mich so sauer gemacht hat, ist, dass ja natürlich dann diese Leute oder die Personen, bei denen das Elterngeld bzw. die Einkommensgrenze greifen würde, dass die sich natürlich versucht haben, bürgerlich zu wehren, indem sie Petitionen gestartet haben. Und dann sich aber auch auf der anderen Seite so viele beschwert haben, was fällt denn jetzt eine Petition zu machen? Die verdienen doch so viel. Warum brauchen die Elterngeld?
Ja, ist richtig schlimm.
Was soll das? Was hat das mit der Diskussion zu tun? Es geht doch nicht darum, also ich kann es einfach nicht, ich kann es nicht fassen, was diese Neiddebatte ist. Also warum beschweren sich Leute über andere, deren Zuwendungen gestrichen wurden? Für sie ändert sich doch nichts und warum haben die nicht das Gefühl, hey, wir müssen alles dafür tun, dass Leute Familien gründen? Ja. Warum herrscht denn nicht so ein gemeinsamer Geist? Ich verstehe das nicht. Vor allem die Leute, die doch dann verzichten, also die vermeintlichen Gutverdienenden, ermöglichen doch durch ihre hohe Steuerlast und ihren Verzicht die Zuwendungen der weniger Verdienenden. Und warum sagen jetzt viele weniger verdienen, ihr da oben, ihr braucht doch eh kein Kindergeld? Was ist denn das für eine Gesellschaft?
Ja.
Also es ist so völlig, ich bin da, also das hat jetzt wirklich fast nichts mehr mit Schotterwege zu tun, aber ich
bin das außer sich.
Ich bin da außer mich vor
außer dir.
Außer mir vor sozialer Verdorbenheit und Missgunst.
Ja, ich finde das ist auch richtig schlimm. Ich habe das auch, ich habe da gerade eben, ich kann das Beispiel mal nennen, ich höre ja super gerne Podcasts und da hat auch eine so eine Podcasterin, eine Hebamme, eine sehr bekannte, hat irgendwie gepostet, hat auch so eine Rechnung aufgestellt, was die dann verdienen und die Leute da oben sozusagen, ja, und hat dann gesagt, so als Beispielsatz noch geschrieben, das sind die Leute, so richtig mit dem Finger zeigen. Mhm. Das war nur Schrift, ich habe die richtig so gesehen, die gesagt, das sind die Leute, die sich auch für 30.000 Euro und mehr eine Hochzeit, also ausgeben für 30.000 und mehr, wo ich denke, was hat denn jetzt das mit dem anderen zu tun? Das ist so richtig, also da merkst du halt so, dass die einfach also ich weiß nicht, was für ein Problem damit haben, dass andere Leute irgendwie mehr verdienen. Und das ist ja nicht so, also das kann ich schon nachvollziehen, wenn man ein Problem damit hat, dass es so Reiche gibt, die wirklich mit Geld um sich schmeißen, die das vielleicht geerbt haben oder was weiß ich, das kann ich ja völlig nachvollziehen, aber wir reden ja von den Leuten jetzt wirklich diese Mittelschicht.
Die bessere Mittelschicht.
Die halt einfach sich einen Arsch aufreißen, teilweise arbeiten, klar, also ja, ich will jetzt das nicht, die nicht da in Schutz nehmen, also aber die tun ja auch wahnsinnig viel dafür, dass sie das verdienen und die verzichten sicherlich auch auf einiges. Und da jetzt einfach zu sagen, ja gut, wenn ihr Kinder kriegen wollt, dann könnt ihr selber zusehen, das ist halt einfach super kurzsichtig und ich finde das auch richtig beschämend. Also
die Diskussionen sind in jeglicher Hinsicht zum Fremdschämen.
Ja, und das halt so Leute, das ist so ein bisschen wie bei Corona jetzt sogar, das sind manchmal so Leute, die, wo man eigentlich denkt, die kennt man oder ja, zumindest hat man den Eindruck, die das sind vernünftige Leute mit vernünftigen Meinungen, dann plötzlich irgendwie mit sowas Anti-mäßigen um die Ecke kommen, also bin ich auch richtig enttäuscht und ja, also.
Ich finde es einfach nur schade, dass das nun sowas Essentielles in jeder Gesellschaft, Familienplanung von Neid Debatten durchlöchert wird.
Ja.
Also, und das ist einfach, ich wiederhole mich jetzt, aber ich finde das einfach nur.
Ja, vor allem, wenn man da so ein bisschen in dieser Baby-Kinder-Kriegen-Bubble abtaucht, dann ist es ja so, dass das immer so propagiert wird, vor allem von Hebammen, wie sehr sich die Männer doch einfügen dürfen und sollen und wie wichtig die sind und dass die da wichtige Sachen übernehmen. Das ist ja auch, dass zum Beispiel auch Männer, also wenn die jetzt komplett die Elternzeit mitnehmen, ja auch Baby wickeln können und alles, müssen die Frau ja gar nicht machen, die können das komplett machen, warum sollen die das nicht machen? Also klar gibt es Sachen, die können die Männer nicht machen, stillen und so, aber es gibt ja super viele Aufgaben, die wirklich übernehmen könnten, dass die auch gerade am Anfang genauso da sind wie die Frau, weil da geht es ja auch in der Arbeitswelt um die Gleichberechtigung, Frauen sollen ja auch gleichberechtigt wie Männer behandelt werden, also wieso nicht auch andersrum?
Ja, und es ist ein, ja, ich glaube, man hat dazu auch alles gesagt, ich glaube, man denkt sich einfach, Alter, wo bin ich hier, 1980 und im Klassenkampf oder was ist
Ich finde es halt auch richtig schlimm, weil wir sind, also gut, ich muss jetzt nicht sagen, was wir gewählt haben, weiß ich auch gar nicht mehr so genau, aber ich meine nur, was sagt das jetzt so irgendwie über die Regierung aus? Also da weiß man schon gar nicht mehr, was man irgendwie machen soll, wenn jetzt so eine grüne Familienministerin plötzlich das Elterngeld so cutten will. Also.
Tja, ich glaube, da muss man einen anderen Podcast überlassen. Zum Beispiel Lage der Nation kann ich dazu immer sehr empfehlen.
Ja. Ja gut, wir haben jetzt mal hier ein bisschen Dampf abgelassen.
Das war auch schon. Ende.
Muss auch mal sein. Ist uns halt irgendwie ein Anliegen gewesen jetzt. Ich weiß nicht, ob wir nochmal das jetzt abwarten. Vielleicht nochmal in ein paar Tagen noch was dazu sagen. Oder es direkt raushauen. Das sollte man ja auch. Eigentlich müsste man das machen, wenn man so.
Wenn es heiß ist.
Ja, wenn es heiß ist. Und dann können wir jetzt so eine fetzige Überschrift Elterngeld irgendwas droppen. Und dann hören sich das alle an, die auch eine Meinung dazu haben. Also, ihr könnt uns gerne. Oder irgendwer, der hier überhaupt noch dran ist, schotterwege@gmail.com mal die Meinung schicken.
Ja, bitte.
Würde mich sehr, sehr interessieren, ob wir jetzt hier völlig auf dem Holzweg sind oder was, aber also.
Und nicht falsch verstehen, ich weiß, es gibt so viele Mütter, alleinerziehende Mütter mit ganz wenig Einkommen, deren Aufwand und deren Energie nur für Kind und Nachwuchs in keinstem Verhältnis zu denen stehen, die jetzt deren Top-Einkommen um die Hälfte geschmälert wird. Das nicht falsch verstehen. Das steht überhaupt nicht zur Debatte.
Aber die Leute, die aufschreien, sind ja die Paare. Also so habe ich das jetzt mitbekommen. Schon auch die selber Elterngeld bekommen und sich sagen, ja, ihr, die besser verdienen, ja, warum kriegt ihr das eigentlich? Und das ist halt echt nur, ne, 1800 Euro, das, da kommt man jetzt, wenn man sich
das könnt ihr euch auch noch sparen, mit euren, in genau. euren Schlössern.
Ja, genau, das braucht ihr nicht, ja.
Schwierig.
Aber es ist ja, was ist das für eine Message zu sagen, ihr könnt es alles, ja. Also, ja. Das heißt ja implizit, dass, also es heißt einfach, der Mann muss arbeiten gehen und die Frau muss
gucken,
vom,
wie sie bleibt.
Naja, die muss vom Mann, also, wo sind wir denn da? Da sind wir ja im Westen vor der Wende. Im Osten sind die Frauen schon immer gleich arbeiten gegangen, was aber auch nicht richtig war. Ich meine, man soll sich das Jahr irgendwie schon nehmen oder die anderthalb oder zwei Jahre kann man ja sogar Elterngeld kriegen, wenn man sich das teilt. Also ja.
Ich glaube einfach, es ist essentiell, dass sowohl Mutter als auch Vater in gleichermaßen für ihr Kind da sein sollen, unabhängig von jeglichem Einkommen. Also das... Und das können sie auch, es gibt ja auch, ist ein Unterschied zwischen, kriege ich Elternzeit ein Recht auf Anspruch auf Elternzeit oder Elterngeld. Also das darf man jetzt auch nicht verwechseln.
Ja, cool, Elternzeit kannst du nehmen, das ist einfach unbezahlter Urlaub, kannst auch gleich kündigen. Also,
ja.
Was soll das? Was soll denn noch die Elternzeit, wenn du dann, ich kann immer nur wieder sagen, für Selbstständige ist alles sowieso total unrelevant.
Da ist nochmal ein ganz anderer.
Da Wind. Kannst du gleich von vornherein sehen, wo du bleibst.
Und als selbstständige Frau gleich. Doppelt.
Ja, also so ein Elterngeld würde bei mir schon komplett für Krankenversicherung draufgehen. Ja, welcome to my life.
Ja.
Gut, ja, dann würde ich mal sagen, wir schließen das jetzt erstmal ab. Also jeder, der bis hier durchgehalten hat, ist ein Hero.
Das ist die kleine Mittwochsausgabe.
Das wird jetzt aber, du hast vor 3 Tagen noch gesagt, dass wir jetzt im anderthalb Jahresrhythmus weitermachen.
Ich habe im Halbwochenrhythmus gesagt.
Anderthalb Jahre. Naja, auf alle Fälle war es schön, das mal loszuwerden und wir freuen uns, wenn irgendjemand hier mal uns eine Meinung dazu sagt, weil ja, interessiert uns halt sehr das Thema.
Mein Jahreseinkommen sind 1,2 Millionen Euro pro Jahr.
Ja, das ist, achso.
Das war ein Witz.
Ja, ich weiß, aber dachte jetzt, was?
Ja, weil ich glaube,
erwartest du jetzt, dass jemand zu uns sagt?
Bitte?
Erwartest du jetzt, dass es jemand zu uns sagt? Ich kenne niemanden, der 1,2 Millionen.
Nein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Leute jetzt meinen, auch ihr nur weil ihr
ach
jetzt
so, ihr redet
seid,
von eurem hohen Ross darunter.
Ja, genau. Das ja. kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, ja, keine Ahnung. Man kann nur dazu sagen, dass es auch, wenn man so einen Kredit genommen hat in den letzten Jahren, einige Jahre dauert, mit hohen Raten, bis man den wieder los ist. Und dann, wenn man dann noch ein Kind kriegt nebenbei, dann ist es auch, kann man schon ein bisschen malochen bis dahin. Gut, also dann.
Ich bin nur, genau, ich will, dass diese Debatten ein bisschen weniger von Neidkultur geprägt
ja,
sind.
Ja, das ist, glaube ich, das, was uns richtig getriggert hat. Ja. Das ist halt dieses Neid-Ding. Ja. Also, dass man nicht den anderen gönnt, also, dass man nicht sagt, dass man nicht die Petition unterschreibt, auch wenn man Elterngeld kriegt. Ja. Einfach für die, die vielleicht die eigenen Freunde, die irgendwie, was weiß ich, vielleicht haben die irgendwas gegründet, verdient da ganz gut, haben aber auch ihr komplettes Herzblut und Zeit reingesteckt, das hinzukriegen. Also das hat ja keiner geschenkt gekriegt. Also du arbeitest dir das ja alles und meistens nicht ganz ohne Rückschläge und so.
Wir müssen noch über Fahrräder reden.
Fahrräder, ja, da kann ich viel reden, aber da weiß ich nicht, über was. Freue ich mich ja auch mal, wenn mal einer schreibt, was für ein Fahrradthema interessant wäre. Das würde ich nämlich auch mal gerne, da würde ich den Spieß mal umdrehen. Dann kann Julian mir nämlich dumme Fragen stellen und ich kann schlaue Antworten geben.
Was soll ich fragen?
Ich habe ja gesagt, ich habe jetzt kein Thema, aber vielleicht hat mal jemand
eins.
Julian hat übrigens ein Gravelbike jetzt.
Ja, man nennt mich auch.
Gravel Julian. Ja. Aber viel mehr gibt es jetzt fahrradtechnisch auch nicht zu berichten erstmal.
Was waren so die ich bemühe mich mal, was war so der heiße Scheiß der Eurobike?
Oh Gott. Oh nee. Puh, es ist alles wie immer, es gibt immer
was
neue
war,
Sachen.
Was war mega peinlich auf der Eurobike?
Mega peinlich?
Also so Stände, wo man sagt, Alter, hast du gesehen?
Nee, sowas gibt's nicht. Was ich immer so weird finde, weil wo ich überhaupt keinen Bezug zu habe, aber was ich schade finde, weil ich glaube, da würde ich gerne mal, in diese Bubble würde ich gerne mal absteigen, vielleicht nächstes Jahr. Es gibt ja immer, es sind ja so Riesenhallen, das ist ein bisschen unterteilt in halt Fahrräder und Neuheiten, Cargo-Bikes, Zubehör, Zeug, die steht immer meistens so beieinander. Und dann gibt's so 1-2 Hallen, die sind nur Asien.
Was?
Ja, also so asiatische Firmen, die mit allen möglichen Kram um die Ecke kommen, das du noch nie gehört hast und noch nie gesehen hast. Und die füllen halt zwei Hallen.
Mhm. Und ist da was Brauchbares?
Ich gehe da ja nie rein. Also, weil, was will ich da? Also, weil,
vielleicht ist
so,
okay.
Ich habe ja so viel, super viel zu tun. Also wir müssen ja Firmen da abarbeiten. Ich war ja für MTB News da und da müssen wir halt zu bestimmten Sachen gehen, weil die Leser und Hörer, Leser meistens ist ja eine Webseite, MTB News und EMTB News und Rennrad News und Nimsrad, das sind ja vier verschiedene.
Was macht Nimsrad?
Nimsrad ist so, das ist ganz cool, das ist relativ neu, also die neueste Errungenschaft von der MTB News Crew. MTB News war ja das erste, also das IBC-Forum, so hat es angefangen. Und Nimsrad ist halt so allgemein, also auch Cargo und urban, ja. Fixie-Szene, also okay. Einfach so gibt's normale
Fixie-Szene Fahrrad. Fixie-Szene noch? Ich dachte, das wäre ausgestorben 2006.
Ja, ich glaube, das gibt's schon noch. Weiß ich gar nicht, habe ich jetzt so gesagt, aber ich glaube schon, dass das...
Übrigens, also die Leute, die früher Fixie gefahren sind, fahren heute Gravelbike.
Ja, das kann sein, also das überschneidet sich schon.
Das sind die Leute, früher hattest du halt kein Geld für ein geiles Fahrrad, hast dir ein Fixie geholt für 200 Euro.
Ja, das sind teilweise so ein bisschen freakige Leute auch. Also das ist halt das mit Gravel, da bin ich mal gespannt, wo es hingeht, weil, also wer das nicht kennt von unseren Hörern, also wahrscheinlich kennen, werden wahrscheinlich alle kennen, ist ja so ein Zwischending, also ist eigentlich ein Rennrad, also wie ein Crossrad. Alle, so viele Leute, die ich kenne, so Oldschooler, die sagen, ja, ist Cross, ist einfach wie Cross, das gab es schon immer.
Was, aber Gravel?
Ja, aber es ist schon ein bisschen anders.
Aber Gravel hat keinen Gepäckträger.
Nee, aber Cross-Rennen gibt es ja schon immer. Das sind so die Rennradfahrer im Winter gefahren.
Ach, das meinst du? Ich habe gerade das völlig durcheinander gebracht.
Was hast du gedacht?
Na, früher war doch immer so, wenn du in den Fahrradladen mit Vater oder so gegangen bist und die Eltern hatten immer ein Tracking-Bike. Und ich habe gerade Cross mit Tracking verwechselt. Also,
so.
Also diese Tracking-Bikes, die also völlig nichts sagen. Also,
wenn du das ist wie wenn ich bei der Bilanz das eine mit dem anderen vertausche.
Die und V mit Bilanz verwechselst, aber die Soll und Haben falsch buchst.
Ja.
Das ist dann einfach, ja. Nee, genau. Und wenn du nicht wusstest, welches Rad du wolltest, dann hat der Verkäufer gesagt, bei Zweirad-Dingsbums Hans Müller, hier, nimm mal ein Tracking-Rad. Da ist auch das Licht dran, Gepäckträger, alles.
Na, Tracking ist so das normale Stadtrad, was jeder kennt. Also ja, das
so
normale Fahrrad ist ein Tracking-Rad.
Ist so ein bisschen mit so leichtem Profil dann. Das ist von allem nichts ein bisschen.
Ja, das ist ein Tracking-Rad, genau. Nee, aber Cross ist das, was man im Winter, also was so Rennradfahrer im Winter fahren, da so im Schlamm rum und so.
Ja, ich weiß schon.
Das ist Cross und dann haben auch viele gesagt, ja, was ist das Gravel jetzt, ist doch einfach nur Cross. Aber Gravel ist halt noch ein bisschen eine andere Geometrie beim Fahrrad. Also Cross ist ja schon sehr rennlastig. Also stelle ich mir zum steileren Lenkwinkel, kann ich mir vorstellen. Genau weiß ich es auch nicht, aber ich weiß, dass so halt, dass ein Gravelbike schon ein bequemes Rad ist, mit dem man halt meistens lange Strecke macht. Und auch, wo du gerade sagst, Gepäckträger, halt auch mal Gepäck dran macht und vielleicht so ein Bikepacking macht, sowas Längeres halt. Also einfach ein Adventure-Fahrrad für längere Strecken. Und das ist eben jetzt so die Frage. Also jetzt werden irgendwelche Gravel-Rennen gemacht, was ich auch total cool finde. Und die ganze Szene finde ich gut. Aber es ist halt die Frage, ist Gravel nicht eher so ein Lifestyle-Ding und so ein Reiseding irgendwie? Kann man da überhaupt jetzt ein Rennen fahren? Es könnte ja dann auch einfach ein... also was ist der Unterschied zwischen einem Gravel-Rennen und irgendwie einem Langdistanz? Also sowas wie hier... Wie heißt denn jetzt, wenn ich jetzt blöd? In Afrika hier... Cape Epic.
Mhm.
Also das sind zwar Mountainbikes, ja, wir haben einen anderen Lenker, so ein bisschen andere Reifen, aber und Federung, aber es ist ja irgendwie schon ähnlich. Also so da, das erfindet sich gerade noch die Gravel-Szene, was da jetzt genau Sache ist. Aber für mich und für uns ist Gravel halt einfach geil, weil wir finden Rennrad auch geil, aber du kannst mit Gravelrad ja einfach
Rennrad im Wald
überall langfahren, ja. Einfach durch den Wald pesen und ich habe so viele Strecken jetzt zu Hause entdeckt. Ja. Ich wohne hier schon seit immer. Aber ich lerne jetzt noch neue Wege kennen, was halt cool ist, weil die sind fürs Mountainbike zu langweilig und fürs Rennrad zu holprig.
Ja.
Also schon eine coole Sache. Also Gravel, zurzeit ist das echt, machen
der
wir das gerne.
Scheiß. Ja.
Und Julian hat auch ein Gravelrad.
Ja, ich habe auch ein Gravelrad. Wer hatte den coolsten Stand auf der Eurobike?
Jetzt fängst du ja mit Eurobike an. Alte Kamellen, ey, dann müssen wir den Podcast aber echt jetzt dann raushauen, weil sonst ist es ja super alt. Heute noch. Da musst du dir aber nochmal hier die Tonsache angucken. Die ist noch nicht so ganz ausgereift. Der geilste Stand. Ich weiß, boah, nee, ey, keine Ahnung. Ewok. Doch, ich glaube, den Ewok-Stand. Ah, und Schwalbe. Weil Schwalbe, wenn dann komplett Rebranding, neues Logo, neue Farbe, das musst du dich erstmal trauen, als so eine traditionsreiche Firma. Und ich finde es auch richtig geil gemacht, das Logo. Und ich liebe auch die Farbe. Und das ganze Nachhaltigkeitskonzept ist halt bei Schwalbe schon am konsequentesten gespielt. Also der ganze Stand war halt so, das war einfach so ein so, wie kann man das nennen? Also so Gerüst, wie auf dem Bau hier, wie an unserem Haus stand, so Gerüst, halt in schön und alles so, dass man es halt komplett wieder abbauen und weiterverwenden kann. Und das ist nun mal Nachhaltigkeit. Und fand ich, ja, das war sehr cool. Die meisten haben den Schwalbestand gar nicht erkannt, weil er nicht mehr so blau war wie vorher, weil der Schriftzug nicht mehr da war. Also schon mutig. Und Ewok, weil ich ja die zwei, oder du ja auch, doch, du hast die auch kennengelernt, Gitti und Rainer. Die haben den Ewok-Stand ja designt und auch eine Woche lang aufgebaut dort.
Oh, das sah bestimmt gut aus, ja.
Genau, und die sind ja sehr kreativ und haben da wie so einen Turm aus PET-Flaschen gebaut und haben mir dann auch erzählt, was da für Probleme gab. Dann hat der Kleber, dann war es zu heiß da drin, dann mussten sie irgendwie anders festmachen und halt auch gezeigt, wie die das so machen, also wie so ein Messestand gebaut wird, wie so ein Flatscreen da in die Wand eingebaut wird und was da für eine Technik dahinter ist. Und welche Materialien und wie sind dann den Boden, das hat ihnen dann nicht gefallen, dann haben sie nochmal gestrichen und nochmal geschliffen und also was, also so Messebau, was das eigentlich für ein krasser Aufwand ist, ist krass einfach. Ja.
Als ich kein Geld hatte, hatte ich...
Was bei Ikea?
Auch, ja. Ikea Lager und auf der Messe Nachtschichten Stühle abbauen.
Oh,
oder Bühnen abbauen.
Ja. Krass. Ja. Und das ist halt das, jetzt können wir wieder die Brücke schließen. Also ist ja nicht so, dass du jetzt hier auf einem mega hohen Ross reitest, aber du warst genau wie ich und die meisten da draußen, die jetzt diese Gruppe die jetzt so angeschissen werden.
Mir hat niemand irgendwas in Rachen
Genau, und dann haben wir halt einfach seitdem, also ich bin ja jetzt 37, werde 38, also seitdem ich fertig bin mit Studieren, keine Ahnung, seit 25 oder 23, weiß ich gar nicht mehr, ist alles schon so lange her, aber ist halt einfach Anschlag arbeiten die ganze Zeit.
So ist das.
Also, ja, ist aber auch schön, also ich liebe das. Also
ja,
es ist halt
aber
da, wenn man so ein bisschen
dann,
so ein Neidding abkriegt, ist das halt einfach.
Wenn du dann noch angeschissen wirst, das ist halt einfach, boah, das ist hart.
Und was sagt das halt so über die Menschen aus, ne? Ja. So das, und ich weiß auch nicht, ob das so, ich glaube, das ist auf der ganzen Welt so bestimmt, aber ich glaube, dass die Deutschen davon viel abgekriegt haben. Von diesem, beim Nachbarn ist das Gras grüner und so. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich habe das nicht, also ich finde das total, ich freue mich über jeden, der mir irgendwie zeigt, was er hat oder was er kann oder was er erreicht hat oder weiß ich nicht. Also ich wüsste gar nicht, oder hast du jemanden, wo du jetzt sagst, also kann irgendwie ein Schauspieler oder ein Sportler sein, wo du sagst, du bist neidisch? Hättest das auch gerne?
Ja, Fabian, der war immer so gut in den Klausuren.
Dein Kumpel, ja.
Ich will nicht sagen, weniger gemacht hat, aber weil er sich einfach weniger ins Hemd geschissen hat. Deswegen, da bin ich neidisch. Aber ansonsten nicht. Ne?
Aber du bist ja neidisch auf eine Eigenschaft, die er hat. Also so die, wo man kann sich ja selber nicht zwingen, irgendwie anders zu sein. Man ist ja, wie man ist und damit muss man auch irgendwie dann irgendwann klarkommen. Also ich glaube nicht, dass man sich da groß verändern kann.
Ich habe irgendwann relativ jung, ist auch keine große Weisheit, aber irgendwo mal dann gelesen, jeder, der anderen nichts gönnt, ist mit sich selber unzufrieden und ja, das ist irgendwie hängen geblieben. Und das hat mir damals vor vielen, vielen Jahren zu denken gegeben, aber es ist nach wie vor gültig.
Ja. Ja, auf alle Fälle, weil irgendwo fehlt dir ja dann was, was du dann irgendwie kompensieren
richtig,
willst.
Was hat die andere Person mit meinem Leben zu tun?
Ja.
Nichts.
Ja, das finde ich auch richtig schade. Also, ja, was soll man sagen? Heute war so ein Tag, wo wir echt, das hat uns halt auch voll, deswegen, ja, wenn man über Sachen so viel nachdenkt, das ist, ich merke das immer so, manche Sachen, die gehen halt an mir vorbei, da denke ich mal kurz nach, dann ist der Gedanke wieder weg. Aber wenn was so lange bleibt und so intensiv ist, dann tut es einen halt auch irgendwie, krass, also aus irgendeinem Grund krass beschäftigen. Aber das haben wir ja jetzt, drüber reden hilft ja schon mal.
Ja.
Haben wir ja jetzt gemacht.
Ja.
Und jetzt keine Eurobike-Frage mehr, bitte. Außer jemand aus der Audienz will gerne was wissen über die Eurobike. Oder hast du noch ein abschließendes Kommentar zu Eurobike oder zum Podcast?
Wie war der Finance-Vibe in Frankfurt?
Oh ja, ah, genau. Ja, das ist auch eine schöne letzte Story. Ich habe ja tatsächlich das Glück gehabt, die ersten 2 Tage direkt neben der Messe in so einem fancy Hotel zu sein. Und es war dann, also ich liebe sowas ja, wenn man da mal in diese Welt abtauchen kann, wenn du in so ein Hotelkomplex kommst, der so mega hoch ist. Also so, ich war auch mal in Vancouver bei jemand zu Hause privat in so einem mitten in der Downtown irgendwie im, keine Ahnung, 30. Stock in so einem Penthouse oder keine Ahnung, wo du dich einfach so krass fühlst, wenn du dann so die Gardinen aufmachst und du siehst erstmal den Ausblick und wo du eigentlich bist, weil du fährst einfach nur mit dem Fahrstuhl da hoch, du weißt ja gar nicht irgendwie, wie es da aussieht. Und dann rundum um dich drum diese ganzen beleuchteten Häuser, war schon cool. Und so war das dann ein bisschen in Frankfurt. Also, wenn wir jetzt mal nicht irgendwie Downtown Vancouver vergleichen, aber und da war gleich gegenüber so ein Geschäftsgebäude, also ich weiß gar nicht mehr, wer war, ich habe es dir doch gesagt, wir haben ja gefacetimed, BNP oder irgendeine Firma, irgendeine Bank oder so. Und es war halt schon um 10, das war der längste Tag des Jahres, 21. Juni, glaube ich, dass es der längste Tag des Jahres war. Auf alle Fälle war, oder ja, es war kurz danach, es war schon um 10 oder 10:30 oder so, wo wir getelefoniert haben, ne? Und da haben die gegenüber in dem Gebäude halt noch gehasselt. Also gearbeitet auf jedem Stockwerk fast, wo ich mir dachte, Alter, also was ist das für eine Branche? Also ich kenne das ja auch, ich arbeite, wenn es sein muss, auch mal so spät, aber ich glaube, dass das jeden Tag so ist dort. Das war einfach ein ganz normaler Tag.
Tja,
Boah, also.
geht relativ schnell, dass du rein auch durch örtlich, dass sich Kulturen komisch entwickeln. Und Frankfurt ist schon sehr
Ja.
speziell.
Na,
Also
du
da,
hast ja auch dort gearbeitet eine Weile, ne?
ja, also es gehört dann schon zum guten Ton, dass du,
Nicht schläfst.
ja, also dass du lange machst und dass du Mitternacht im Taxi heimfährst und sowas. Das ist eine ganz weirde Art. Das
Ja.
ist ganz komische Kultur, die da sich eingeschlichen hat. Ja,
Bei
aber
Taxi
es.
bin ich auch gefahren, irgendwie 10 Kilometer für 50 €.
Na gut.
Frankfurt,
Frankfurt
yeah.
halt,
Obwohl ich
ja.
sagen muss, wir waren ja dann auch mal in der Innenstadt in so einem Fahrrad, in so einem Geheimtipp. War echt cool, ich weiß gar nicht, Zentral, wie hieß denn das jetzt nochmal? Irgendwas mit Zentral. Können ja mal ein paar Frankfurter schreiben, wie es hieß. War mega cool, einfach die Innenstadt zu sehen, weil ich dachte, das ist halt alles so Downtown, so mäßig. Aber das war ja total alte Gebäude, also schöne alte Gebäude. Welche Brücken da am Main und ganz viele schöne kleine Restaurants und Bars und so ein großer Platz. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Marienplatz in Frankfurt? Wie heißt er? Also München, das ist der Marienplatz in
Kenne mich
Frankfurt.
dazu schlecht aus.
Ja, warst auch nur in den Hochhäusern bis
War auch nur in
nachts
den
um
Hochhäusern. In
12.
den Hochhäusern und in den Taxis.
Ja, also auf alle Fälle echt, also hat mir sehr gefallen, war eine coole Stadt. Aber eben ein krass anderer Vibe und dieser Bank. Arbeiter, Hassel-Vibe, irgendwie fand ich das cool, da mal reinzuschnuppern, aber ich habe auch gemerkt, dass das, also da ist ganz schön Druck auf dem Kessel, du da.
Das tut auch
Da
ein
will ich nicht arbeiten. Ja.
Aber
Alright.
die kriegen jetzt zum Glück kein Elterngeld
Ach
mehr
so,
und
genau, dann können sie weiter hasseln.
können sie weiterhasseln.
Ja, und die Frauen können dann zu Hause liegen, wenn sie dann doch sich entscheiden, ein Kind zu kriegen, obwohl sie sich vielleicht umentscheiden jetzt.
Und nach einem Jahr trennen, weil der Mann nie zu Hause war. Dann.
Genau. Und der auf Arbeit dann vielleicht eine sexy jüngere Frau kennengelernt hat.
Einen sexy anderen Banker.
Oder einen anderen Banker, genau. Ah, Leute. Na, okay, aber jetzt, Julian. Also jetzt ist es, naja, 1 Stunde später, 9:30. Ich muss jetzt ganz dringend mal
Pullern.
die Äuglein zumachen.
Gut, dann machen wir Schluss.
Okay, also dann haben wir ja noch einen schönen letzten Satz. Was können wir den Leuten noch, was können wir uns mitgeben?
Auf die Barrikaden gegen das Großkapital. Der Kampf geht weiter, Christian.